Leute, bevor es gleich wieder losgeht mit unserer Folge, noch ein Hinweis für einen anderen Podcast. Ihr habt es mitbekommen die letzte Woche, wir versuchen immer wieder coole andere Podcasts zu erwähnen und heute geht es um den Merchant Inspiration Podcast von Tante E. Tante E kommt aus Berlin, ist eine der führenden Shopify-Agenturen in Deutschland und sie haben einen Podcast ins Leben gerufen, bei dem sie Shopify-Händlerinnen und Händler interviewen und zeigen coole Werdegänge, wie man auf Shopify erfolgreich ist. Konkrete Tipps zu Shopify, aber auch Shopify-Apps und weiteren Dingen, die du als Händler machen kannst, um deinen Shop weiter zu optimieren und wachsen zu lassen. All das findet ihr in dem Podcast. Es sind oft auch Gäste dabei, in einem 30-minütigen richtigen Deep Dive mit Tipps und Inspiration. Ich selbst bin auch in den nächsten Wochen zu Gast, deswegen hört euch das Ding auf jeden Fall an. Ist ein sehr, sehr guter Podcast. Schaut vorbei und in diesem Sinne, los geht's mit unserer Folge.
Willkommen zum Snoxalding Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Enis, willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich. Ich hab dich gesehen sehr viel in den letzten Wochen auf Clubhouse. Jetzt straight into our Podcast. Ja, stell dich jetzt am Anfang kurz vor, was machst du? Was macht dein Startup?
Ja, danke Johannes. Danke für die Einladung. Freut mich mega. Ja, ich bin Enis Ayari, ich bin 32 Jahre alt und Erfinder und Gründer einer neuen innovativen Kindermarke hier in Deutschland und habe das Bumpli-Nachtlicht für die Flasche erfunden.
Bumpli, für den ein oder anderen ProSieben-Zuschauer, hat dich gesehen, so wie ich gerade, bei das Ding des Jahres. Ich habe es mir hier als Vorbereitung für den Podcast noch kurz angeschaut. Wie kam es dazu?
Ja, als Tüftler und Erfinder irgendwo auch im Inneren versucht man natürlich anfangs nicht das große Geld zu sehen, sondern nach Partnerschaften, nach Hilfen zu suchen, die einen dabei unterstützen, sein Unternehmen, das man mit diesem Produkt, das man erfunden hat, aufzubauen. Und dann macht man natürlich als erstes, wenn man eine coole Idee hat, die innovativ ist und dazu noch patentfähig, sich bei der Höhle Löwen anzumelden oder bei Das Ding des Jahres oder bei anderen TV-Shows, wo es darum geht, seine Erfindung vorzustellen und bestensfalls noch einen Investor zu bekommen. Und ja, deswegen hatte ich mich bei diesen verschiedenen TV-Shows gemeldet und Das Ding des Jahres war einer der ersten, die zugesagt hatten und habe mich dann sehr schnell für, habe mich dafür entschieden und habe dort mitgemacht und durfte im Februar mit meiner Präsentation ProSieben Das Ding des Jahres auftreten.
Wie ist es ausgegangen?
Das ist ein relativ neues System. Es ist ja eher so ein Duellsystem dort. Das war eine TV-Show, da waren 8 Startups oder 8 Erfinder an dem Tag. Und diese 8 Erfinder, es werden 4 Duelle. Jedes Duell ist in seiner Rubrik tätig. Also ich war so gesehen in der Kinderabteilung, Kinderbranche tätig und hatte dementsprechend eine Konkurrenz, der ebenfalls ein Baby- oder Kinderprodukt hatte. Und dieses Duell, muss ich sagen, habe ich gewonnen. Und somit bin ich als Sieger der Kinderabteilung oder der Kinderprodukte rausgegangen und konnte mich im Fernsehen präsentieren.
Hast du dann auch dadurch Investoren gewonnen oder ging es da darum, hast du eine Summe Geld bekommen oder war es rein jetzt mal die, was ja auch mega ist, diese Fernsehaufmerksamkeit?
Also natürlich erhofft man sich, wenn man bei so einer TV-Show mitmacht, gerade in der Anfangszeit, wo man halt noch nicht so erfahren ist, dass sich irgendjemand meldet und sagt, hey, ich habe einen direkten Kontakt zu Rossmann, der hat dein Produkt gesehen und der will unbedingt in dich investieren. Hast du Lust, dort eine Partnerschaft einzugehen? Können wir investieren? Sowas gab's nicht. Aber es gab eine mediale Reichweite auf jeden Fall. Wir hatten an dem Abend ca. 50.000 Euro Umsatz und haben natürlich eine gewisse Reichweite aufgebaut. Ich habe mir mehr erhofft dadurch, aber nichtsdestotrotz kamen trotzdem einige B2B-Händler auf uns zu oder auf mich zu. Baby One, Rossmann kam auch auf uns zu und dort sind wir auch mittlerweile gelistet tatsächlich und dafür ist so eine TV-Show, glaube ich, super, weil du halt wirklich, wenn du bei so einer TV-Show auftrittst, denke ich, weiß ja jeder, dass ein gewisses Casting hintersteckt und die Leute, die auftreten, sind sicherlich ein bisschen seriös. Also von daher, denke ich, war so der Einstieg in die B2B-Branche leichter.
Okay, spannend. Du hast irgendwie angedeutet, du hast dich bei allem Möglichen beworben. Das heißt, wir können auch damit rechnen, dass du bald bei Höhle der Löwen bist?
Tatsächlich, Höhle der Löwen und ProSieben sind ja zwei verschiedene Sender und tatsächlich ist es anscheinend ein Ausschlusskriterium, dass wenn man schon mal bei einer ProSieben-Show mitgemacht hat, dass man dort bei der Höhle der Löwen nicht mehr mitmachen darf. Ansonsten wäre ich da gerne aufgetreten, wobei ich jetzt auch ehrlich sagen muss, sind wir so weit mit dem Unternehmen, dass wir auch ohne einen Juror oder einen Investor vorankommen. Nichtsdestotrotz wäre es sehr interessant oder hätte ich damals sehr gerne eine Kooperation mit Dümmel wahrscheinlich eingegangen. Der, ja, er wäre der perfekte Mann gewesen, um dieses Produkt in die Masse rauszustreuen und in die Masse zu verkaufen. Denn wir mit Bumpli wollen wirklich Massenproduktion, also Produkte für die Masse schaffen, sprich für jedermann. Jeder soll sich unsere Produkte leisten können, wie bei euch die Socken jedermann anziehen könnte.
Geil. Unsere Socken sind ja wirklich nicht erklärungsbedürftig. Das ist bei deinem Produkt ein bisschen anders. Wir haben jetzt schon, wir sind direkt tief reingesprungen in die ganze fernsehmediale Welt. Aber für alle Zuhörer kannst du ja vielleicht auch nochmal kurz dein Produkt erklären.
Ja, auf jeden Fall. Also das Bumpli Nachtlicht ist ein Produkt, das aus zwei Komponenten besteht. Eine elastische Silikonhülle, in der eine wiederaufladbare LED-Einheit eingelegt wird, die wiederaufladbar ist und drei Helligkeitsstufen hat. Das wird einfach in die Silikonhülle eingelegt und kann dann einfach über den Flaschenboden übergestülpt werden. Dafür gibt es verschiedene Techniken, so dass man es wirklich fast über jeden Flaschenbodendurchmesser übergestülpt bekommt. Also nicht nur Baby- und Kinderflaschen, sondern auch handelsübliche Trinkflaschen von Erwachsenen sind mit Bumpli theoretisch geeignet und können dementsprechend auch fremdentzweckt werden, wenn es nötig ist.
Also, geile Idee. Wie kamst du drauf? Hast du irgendwie in den USA gesehen oder in China oder sonst wo? Ey, da gibt's schon sowas? Oder hast du das Produkt wirklich von Grund auf entwickelt?
Ich habe es tatsächlich von Grund auf entwickelt. Also, das Produkt ist auch patentiert. Ich habe letztes Jahr das Patent erhalten für das Produkt hier in Deutschland. Eine internationale Anmeldung ist auch schon im Gange. Wie ich darauf gekommen bin, ich glaube, jeder kennt es, diese Schnapsideen zu haben, die meistens durch aufeinanderfolgende Ereignisse geschehen. Weißt du, es ist nicht dieser eine Moment meistens, es ist meistens der Kontext, der Bezug, den man gerade dazu hat. Und meine Frau war gerade schwanger. Ich und meine Frau hatten gemeinsam Eltern-Kind-Café. Das heißt, unsere Zielgruppe war tagtäglich Eltern und Kinder. Ich liebe Kinder über alles, bin jetzt ja selber auch Papa. Und es ist einfach, ja, ich weiß nicht, ob ich den Bedarf gerochen habe. Auf jeden Fall waren wir halt selber auf der Suche nach Kinderprodukten für unseren Sohn, für unseren Alltag. Und dazu gehören auch Nachtlichter. Und dann kam die Idee. Und ich konnte es auch nicht glauben, als ich dann die ersten zwei Tage gegoogelt habe, recherchiert habe, ob es das Produkt gibt oder nicht. Ne? Wie du sagst, das hast du in China gesehen, ne? Weil man denkt, okay, das ist super simpel, das gibt's bestimmt schon. Aber hey, ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich noch so simple Dinge gibt, die noch nicht erfunden worden sind und die den Alltag von Eltern so extrem erleichtern können.
Mega, geile Story. Aus dem Pain wirklich raus, was wir finden, das ist Passion durch und durch. Wie ist es entstanden? Wie lange hast du gebraucht dann, um das Produkt zu entwickeln? Ich kann es ja bei uns sagen, aus Nox-Sicht, wir hatten da was relativ Leichtes. Wir haben irgendwie auf Alibaba haben wir die Produzenten gesehen, dann haben wir gesagt, da wollen wir das Logo hin, die Socke vorne, vielleicht die, das Material hinten das. Und irgendwie nach 3 Monaten haben wir hier die erste Bestellung gehabt. Das war ja bei dir was ganz anderes.
Johannes, tatsächlich war das gar nicht so schwierig. Also klar, man musste natürlich gucken, welche Materialien. Es war gleich klar, ich brauche eine Silikonhülle, eine Wiederauflad, also ich brauche eine elastische Hülle für das Produkt und ich brauchte eine LED-Einheit, die so flach wie möglich und so klein wie möglich ist, weil das Produkt soll ja auch klein, handlich, mobil und leicht sein, weil es ja letztendlich in Kinderhände kommt. Und da gehört natürlich Prozesse dazu, wie, ja, man muss halt dann Recherche machen, so wie ihr damals wahrscheinlich auch von den meisten Materialien keine Ahnung hatte, was für verschiedene Stoffe es gibt für Socken oder wie viel Elastan man benötigt, ne? Das sind ja alles Dinge, die man erlernt und das, wenn man, klar, ich habe einen Background, ich habe halt schon immer so ein bisschen getüftelt und gemacht und überlegt und gebastelt und dann hat man einfach eine Affinität dazu, herauszufinden, wie schaffe ich das perfekte Produkt. Also ne, wie schaffe ich die Idee, die ich im Kopf habe, in ein haptisches Produkt umzuwandeln? Und dann, ja, da waren halt Prozesse wie 3D-Drucker, dass man erstmal sich das Modell so vorzeichnet am PC, als 3D-Modell, sich das ausdruckt, in die Hand nimmt. Materialien bestellt, die aus Silikon sind, um das Silikon mal kennenzulernen. Wie elastisch ist Silikon eigentlich? Ne? Klar, wir kennen verschiedene Silikonarten. Das gängigste ist das Kondom. Aber das ist auch lustigerweise das am einfachsten zu erklären. Stell dir vor, du legst ein Kondom, eine LED rein und stülpst sie über den Flaschenboden. Es hätte theoretisch denselben Effekt. Es hält das Licht an der Flasche. Und das ist im Prinzip ja auch die Idee dahinter. Ich habe zwar nicht damals an das Kondom gedacht, aber ich denke, um den Leuten zu erklären, am einfachsten darzustellen, weil es einfach ist, was halt täglicher Bedarf ist, ist so zu erklären. Und tatsächlich
hat es dann nicht. Wie lange hast du gebraucht dann von der Idee, dass die erste Bestellung bei dir war?
Also die Idee war im Januar 19 und im August bin ich online gegangen mit den ersten 5000 Stück. Der Prototyp war 8 Wochen nach der Idee fertig. Theoretisch kann man solche Produkte innerhalb von 3 Monaten problemlos auf die Beine stellen.
Ja, geil, einfach machen. Also mega.
Genau, das ist es,
Johannes. Wo kommen die Sachen her? Dann auch aus China, so wie bei uns?
Ja, oder? Shenzhen. Also alle meine Hersteller sind in Shenzhen. Und ich denke, du und wir beide wissen ganz genau, Made in China heißt nicht, dass es schlecht ist. Es liegt an uns, was wir da produzieren. Und
absolut.
Mein Produkt beispielsweise auch, es ist tief geprüft und es ist ein Kinderprodukt. Und meine Philosophie ist nur das Beste fürs Kind. Und von daher, also die Chinesen machen eine tolle Arbeit. Muss ich auch mal loben, finde ich.
Absolut. Also ich bin auch ein absoluter China-Fan. Aber ich finde es gut, wie du es auch eben erklärt hast. Ich selbst auf jedem Dorffest oder in jeder irgendwie persönlichen Runde werde ich natürlich drauf angesprochen. Wo produziert ihr die Sachen? Oh, was, China? Also ich finde es schon auch erschreckend, was für einen schlechten Ruf die Chinesen haben.
Ganz aber schade. Dann sage ich,
geht mal dorthin, schaut euch die Fabriken an. Also da kannst du ja echt fast vom Fußboden essen. Das sind ganz normale Industriehallen wie hier in Deutschland. Die haben auch von den Arbeitsbedingungen, die sind super, die arbeiten noch vielleicht von einer anderen Art her. Bei uns ist es zum Beispiel in den Fabriken so, die arbeiten lieber 10, 20 Tage durch und haben dann immer eine Woche Urlaub, sage ich mal, im Verhältnis. Das ist halt eine andere Mentalität, aber das heißt nicht, dass es schlecht ist und dass sie ausgebeutet werden. Also da achten wir auch selber extrem drauf mit diesen ganzen Zertifikaten und deswegen finde ich es auch mal schön von dir zu hören, dass du das ähnlich erlebst.
Ja, ich finde es schade. Ich lebe es ja auch und ich finde es schade, dass man sich fast rechtfertigen muss dafür, dass man China. Das ist eigentlich traurig. Aber nicht jeder ist halt aufgeklärt, aber vielleicht sollte man hier ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Aber das Problem ist, man muss natürlich dann TÜV-Siegel nehmen, damit man zeigt, hier, oh, guck mal, das ist gute Qualität. Aber wir wissen ganz genau, unsere Produkte werden auch ohne TÜV-Siegel TÜV geprüft. Oder prüfsicher, weißt du?
Ja, 100%. Wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, 2019 seid ihr dann quasi gestartet im August. Für mich jetzt als Amazon-Fan ist es ein typisches Amazon-Produkt. Irgendwie nicht allzu teuer. Erklärungsbedürftig, ja, schon. Aber wie seid ihr gestartet? Habt ihr auf Amazon gestartet oder im eigenen Shop? Wie ging es dann los bei euch?
Tatsächlich, ich weiß, ihr seid mit Amazon gestartet. Ich habe es andersrum gemacht. Wie du selber sagst, das Produkt ist ein wenig erklärungsbedürftig. Und stell dir mal vor, du hast eine Idee für ein Produkt und das gibt es noch gar nicht. Schwierig auf Amazon zu verkaufen. Wonach soll der Kunde denn suchen? Nachtlich für die Flasche? Das muss ich erstmal finden, die Suche danach. Weißt du, deswegen, wir haben einen eigenen Shop gestartet, haben natürlich parallel auch auf Amazon gelistet haben angefangen, in Gruppenwerbung zu machen. Also ich habe noch gar keine Ahnung von Marketing, Johannes, wirklich gar keine Ahnung. Ich dachte, ich muss im Monat 1.000 bis 2.000 Euro für Werbung ausgeben. Das reicht, um mein Unternehmen zu skalieren. Und jetzt sind es halt täglich diese Werbeausgaben, um Umsatz zu generieren, um Geschäfte zu machen. Also das war über meine Vorstellungskraft hinaus damals. Ich war noch nicht so weit und ich habe vor Brötchen verkauft. Also was wirklich, ich habe Brötchen von gestern verkauft. Ich hatte einen Vortagsbäcker, war meine vorige Selbstständigkeit. Von daher, ich habe zwar studiert und da Vertriebs- und Einkaufsingenieurwesen, aber hier muss ich ehrlich sagen, mein Studium hat mir nicht dabei geholfen, ein besserer Verkäufer im E-Commerce zu sein.
Absolut. Habt ihr dann die ersten Bumpleys verkauft? Habt ihr irgendwie dann über Facebook-Gruppen, wo dann irgendwie Mütter mit ihren Ehemännern drin waren? Oder wie habt ihr das gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich komme ja aus Kiel und wir haben hier eine große Gruppe in Kiel. Kielbook nennt sich die und Dort war ich schon vorher ein bisschen tätig mit meinem Vortagsbäcker, weil ich halt ein nachhaltiges Konzept hatte und die Leute dafür motiviert hatte, bei mir einkaufen zu kommen, damit das Brot von gestern, was immer noch sehr, sehr gut ist, nicht auf dem Müll landet. Und dachte halt, dass über Gruppenwerbung ich wirklich ausreichend Reichweite bekomme, um meine Produkte abzusetzen. Aber habe wirklich relativ sehr schnell gemerkt, dass das nicht reicht und dass da mussten halt alle Kanäle aufgemacht werden, die es gibt. Und angefangen mit Facebook-Ads und da muss ich auch sagen, waren wir auch gleich vom ersten Tag an profitabel. Und dann habe ich mich natürlich eingearbeitet, wie du dich damals in Amazon eingearbeitet hast, glaube ich. Du hast BBC gemacht, ich habe dann Facebook-Ads gemacht, weißt du?
Mega, also absolut crazy Story. Vor allem, jetzt hört sich das immer so leicht an, aber ja, ich kann mir vorstellen, du kamst da irgendwie mit vollem Elan, dein Produkt ist, hast du entwickelt, bist voll davon überzeugt, hast Bock drauf und gab's bei dir dann diesen Moment, wo du so ein bisschen an die Wand gerannt bist, weil du so voll enttäuscht warst, ey, mein Produkt ist doch hammergeil, aber warum kaufen die Leute es nicht? Oder so, ich mache einen Post in dieser Facebook-Gruppe, wo ich auch viele Leute kenne, aber irgendwie verkaufe ich 20 Stück und das war's, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Natürlich ist man, man fragt sich halt dann, ne? Man ist nicht enttäuscht, sondern man ist überrascht. Enttäuscht schon, dass es schwierig ist, viele Leute zu erreichen und ein Produkt zu erklären. Und natürlich enttäuscht, dass es irgendwo auch sehr teuer ist, Leute zu erreichen und dass man ein Produkt nicht für 9,99 € verkaufen kann. Was ich wirklich, ich würde mein Produkt gerne für 9,99 € verkaufen, weil ich möchte, dass jedes Kind die Chance hat, die besten Produkte seins zählen zu dürfen, weißt du? Aber leider funktioniert das System nicht so und wir müssen eine gewisse Marge haben, um wirtschaften zu können. Und und dann ist man natürlich enttäuscht deswegen, dass man wirklich seine Preise so anpassen muss, dass man noch profitabel ist. Und das ist eigentlich die größte Enttäuschung, dass ich kennenlernen musste, was für Marge man eigentlich raufpacken muss, damit man als Unternehmen Geld verdienen kann, weißt du? Ich denke, du verstehst mich gut, Johannes.
100%, es ist weißt schon du? Pervers, wenn ich mir unsere Kosten am Ende des Monats oder letztes Jahr anschaue und wir haben halt viel mehr Geld ausgegeben für, was wir an Google und Facebook und Amazon überwiesen haben für Werbung, als im Vergleich an irgendwie unsere Mitarbeiter. Also ja, das finde ich so, rein von der Wertschöpfung ist es schon krank. Aber ey, wir können es nicht ändern. Ja. Und ich will dankbar sein, so ohne Google, Facebook und Amazon könnten wir junge Firmen auch nicht, sage ich mal, den Großen so wehtun und auch so stehen. Aber ich bin ganz bei dir, bei so E-Commerce-Startups, also bei uns vom Umsatz so zwischen 20% und 30% geht halt wirklich drauf für irgendwelche Werbungskosten, was ja schon verrückt ist. Also das ist ja schon abartig.
Ja, das ist wirklich abartig. aber jetzt verstehen wir auch, wieso diese Unternehmen an der Börse sind und dann ganz weit oben mitspielen, weißt du?
Absolut. Du hast gesagt, Facebook, das ist so dein Steckenpferd, wo du herkamst und du hast dich da versucht reinzufuchsen oder hast es ja auch gemacht. Ja. Warst du dann voll fokussiert, hast du gesehen, okay, Facebook-Ads, nach wenigen Wochen hast du gemerkt, das ist mein Kanal. Mhm. Du bist dann da all in gegangen, hast dann irgendwie versucht, immer größer zu werden oder wie bist du vorgegangen, um das Unternehmen da größer zu machen?
Klar, also anfangs volle Kanne auf Facebook-Ads. Ne, es erschien halt einfach und du schiebst einfach Ads rein und versuchst das Budget langsam zu skalieren und schaust, was performt gut, was muss ich für einen Funnel aufbauen, welche Ads muss ich kreieren, muss ich emotionale Ads kreieren, muss ich erklärende Ads kreieren und ne, da war ich halt die ersten 3-4 Monate dann beschäftigt, einfach mal diesen Kosmos Social Media Marketing kennenzulernen und haben natürlich dann auch ein bisschen angefangen mit E-Mail-Marketing und versucht, einen Instagram-Account aufzubauen, was nicht einfach ist. Pinterest-Ads, Google-Search-Kampagne natürlich sehr schnell aufgewirkt, damit die Leute, wenn sie den ersten Kontakt zu Bumpli finden, natürlich, wenn sie nach dem Begriff suchen, auch zu unserer Seite geleitet werden. Ne? Dass dieses Grund-Setup stand dann relativ schnell. Und da muss ich auch ehrlich sagen, Johannes, ich habe mir sehr viel von euch abgeguckt. Also ich habe auch schon letztens bei Tim geschrieben, so, Respekt, ihr seid ein tolles Vorbild für die E-Commerce, für die D2C-Branche. Ihr teilt extrem viele geile Insights. Heute erst Jason, der ja mit euch auch das Performance-Marketing, glaube ich, macht, hat einen Insight über euch rausgehauen, Darmunterwäsche rausgebracht, Produkt erweitert, 80% Umsatzwachstum, 33% ROAS-Wachstum. Weil genau das waren auch meine nächsten Schritte, Produktpalettenerweiterung, eine größere Zielgruppe, also weiterhin Kinder, aber halt ein bisschen ältere Kinder. So. Unser nächstes Produkt ist eine Brotdose. So, ne? Und greifen damit einfach eine größere Zielgruppe an und können halt besser bewerben. So. Und ja, mega geil. So. Das zeigt mir halt nur, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich weiterhin gerne über eure Schultern gucken möchte, so wie eure Insights teilt und davon lernen möchte. Also Hut ab, also danke dafür auf jeden Fall. Ich habe auch einen Hoodie von, dir bestellt, also als Dankeschön.
Geil, Mann, das freut mich, absolut, freut mich da zu hören und ich habe auch gesehen, in deinem Online-Shop, viele Sachen hast du da, glaube ich, dich auch inspirieren lassen von uns und auf das kann Fall. Ich mir mit auf den Weg geben, so, wir sind da null Hater, sondern so, geil, Mann, was bei uns funktioniert, funktioniert ja auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei anderen und wir gucken uns ja auch bei anderen Sachen ab, so, Leute, wir müssen das Rad alle nicht neu erfinden, wir müssen es irgendwie nur für unsere Marke interpretieren und geil machen. Und wenn ich anderen Leuten helfen kann, dann mache ich es gerne. Gerade zum Beispiel heute Morgen hatte ich einen Call, lustigerweise mit Joko Winterscheid. Der war ja auch in der Sendung, wo du warst. Mhm. Und auch Joko habe ich, der hat ja jetzt so eine neue Schokoladen-Startup Jokolade rausgebracht. Und da habe ich ihm auch geholfen, so für seinen Webshop etc. Und hat er auch gesagt, ey Johannes, so der Call, der hat uns jetzt so weitergebracht, das ist Wahnsinn. Und da habe ich gesagt auch zu Joko, ey, ist doch geil, ich mache das jetzt seit 4-5 Jahren und 45 Minuten von meiner Zeit bringt dich so extrem weiter, das ist Wahnsinn. Und deswegen freut mich das und ich habe das selten so gut auch umgesetzt gesehen, unsere ganzen Tipps, so gut wie bei dir, Enis. Deswegen ziehe ich meinen Hut.
Und, oh, danke. Wir launchen tatsächlich in den nächsten 2 Wochen einen neuen Online-Shop. Also wir machen ein komplettes Redesign mit einer neuen Corporate Identity. Wir haben neue Unternehmensfarben. Wir wollen jetzt Richtung Branding gehen. Wie ist, ne? Man ist irgendwann so weit, dass man in der Lage ist, dann wirklich auch strategische Entscheidungen zu treffen, weil man das Team größer wird, weil man die richtigen Leute hat, um wirklich dann wirklich eine Brand drauf zu machen, weil was auch mein Ziel dahinter ist, wirklich eine namhafte Kindermarke zu sein. Und ihr seid in dem Bereich Textilien, Basics wirklich, denke ich, in den nächsten Jahren noch eine große, große Nummer. Also ein Falke, es wird uninteressant sein. Warum soll ich Falke kaufen, wenn ich Socks kaufen kann, weißt du? Zum besseren Preis und von geileren Leuten, weißt du?
Geil, Mann. Dürfen jetzt nicht direkt als Testimonial auf die Webseite.
Ja, aber ist doch so. Nein, mal ehrlich.
Ja.
Weit, ne? Und es ist Zeit für D2C-Brands, ganz einfach. Es ist Zeit für D2C-Brands.
Voll. Wie sieht's bei dir aus? Wie groß seid ihr? Wie viel Umsatz habt ihr im Jahr 2020 gemacht?
Ja, wir sind 5 Festangestellte mit mir. Ich habe noch 4 Werkstudenten und 3 Freelancer. Und ja, wir haben 2020 die Million geknackt. Also 1 Million und 12.000 Euro waren das, um genau zu sein, netto. Man kennt ja die Zahlen, weißt du?
Nochmal eine Rabattaktion zwischen den Jahren, dass noch 1 Million geklappt
ist. Ja, also auf jeden Fall, ist auf jeden Fall mein Stein und ich bin froh, dass es 7-stellig geworden ist, ne? Du weißt es selber, es klingt einfach geil, weißt du? Anstatt zu sagen, ja, 998.000.
Ja. Wahnsinn, also in deinem ersten richtigen Geschäftsjahr im Endeffekt, dann hast du die Millionen geknackt. Also,
und sie waren profitabel, Johannes. Sie waren profitabel. Also jetzt kein krasses, profitables Ergebnis, aber mir war wichtig, ich möchte profitabel sein.
Ey, darum geht's am Ende des Tages. Also ich sehe viel zu viele Leute, vor allem im Online-Shop-Bereich, weil es da auch echt schwierig ist, die ganze Profitabilität etc. zu tracken, die einfach nicht profitabel sind. Also das ist so, so auch schwierig im Online-Shop, gerade in Zeiten, wo Facebook einfach von Monat zu Monat teurer wird. Wie ist es bei dir im Jahresverlauf? Habt ihr eine Saison? Ist es das ganze Jahr relativ konstant? Es war jetzt euer erstes richtiges Jahr, aber ist im Q4 bei euch stark? Ist es so ein typisches Geschenk oder ist es so Geburten? Ich weiß es nicht.
Tatsächlich, ich würde sagen, es ist kein Saisonalprodukt. Natürlich gibt es Saisons, wie das Q4 für uns alle eine stärkere Saison ist, weil dort mehr Geschenke gemacht werden können, weil das Produkt natürlich auch gut verschenkt werden kann, nicht nur zur Geburt, auch für die gesamte Kindheit. Also das Produkt wird auch von 6-7-Jährigen benutzt, weil sie einfach gerne Nachtlicht haben oder einfach ihre Flasche leuchten sehen wollen. Das ist einfach cool. Also ich schicke dir gerne auch mal ein Produkt rüber und pack's mal bei deine Flasche und schau dir mal nachts im Bett deine Flasche an, schüttel mal daran, du wirst beeindruckt sein, du wirst es lieben.
Nein, ey, also das Angebot nehme ich natürlich gerne an.
Ja.
Wie ist bei euch die Channel-Verteilung? Also wie viel Prozent macht welcher Channel aus? Ich finde es beeindruckend, du hast schon gesagt, ihr habt Pinterest-Ads gemacht, kann ich mir gut vorstellen, SEO habt ihr gemacht, so. Aber mal Butter bei die Fische, wie viel Prozent kommt aus welchem Channel?
Also, wenn wir jetzt rein den Umsatz aus dem Shop betrachten, sind wir derzeit bei 60, 70 bis 75% Facebook-Ads.
Ja.
Google-Ads zähle ich jetzt nicht unbedingt mit dazu, weil, weißt du, selber Google Search, das meiste kommt derzeit noch über die Google Search Ads, ne, so ist die Suchbegriff auf unser Branding-Name und ein bisschen Shopping-Kampagnen. Aber man kann auch sagen, dass Google, Facebook halt noch der größte Hebel ist natürlich, ne. Also wir starten jetzt dieses Jahr mit größeren Influencer-Kampagnen. Nächste Woche, Dienstag, ist schon die erste. Und wollen da jetzt diesen Channel groß aufbauen, um einfach unabhängig zu bleiben. Du weißt es selber, man darf sich nicht von einem Channel abhängig machen, ganz wichtig. So, und müssen halt jetzt alle Channels bespielen, die es gibt und bestmöglich. Influencer, E-Mail-Marketing, Affiliate-Marketing. Also wir wollen da wirklich ganz breit gehen und auch B2B wird ein großer Hebel sein in Zukunft. Und deswegen wird die Umsatzverteilung bezüglich der Ad-Spend-Ausgaben schwierig messbar sein im Endeffekt, sobald B2B mit ins Spiel kommt, weißt du?
Aber ja, ich sehe das absolut wie du. Und also B2B könnte bei uns euch sehr gut funktionieren. Also
ja.
Ich stelle mir gerade vor, ich komme in so ein DM rein und dann steht da so ein Aufsteller mit so einem, wo ich das Produkt auch dann nochmal anfassen kann, das so emotional aufladen. Also das kann ich mir einfach extrem gut vorstellen. Hat bei euch Pinterest gut funktioniert? Weil Pinterest, sagt man ja, ist sehr
Inspiration.
Und ich glaube, Baby, Kinder ist auch da eine gewisse Nische. Also bei uns hat es gar nicht
geklappt. Ja, ich muss ehrlich sagen, Johannes, bei uns hat es auch noch nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Algorithmus von Pinterest zu tun hat, dass da noch nicht der Algorithmus gut genug arbeitet und weiß, wer wann wie gerne kauft und wie alt die Kinder sind. Und weißt du, da ist Facebook einfach anscheinend noch 5 bis 10 Jahre voraus. Ich lasse da trotzdem ein kleines Budget drauf laufen und nehme es als Awareness-Channel, um ein paar Touchpoints mehr zu generieren. Aber wenn ich mir die Google Analytics-Zahlen angucke, sehe ich da sehr, sehr wenig Sales und eine sehr, sehr kurze Aufenthaltsdauer auf der Website. Also normalerweise habe ich eine Aufenthaltsdauer von 1,5 Minuten und bei Pinterest sind es ungelogen derzeit 20 Sekunden. Das zeigt ja einfach, was für ein Traffic das ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Also erstmal, ich bin beeindruckt, wie tief du in den Zahlen selber drin bist und das vor allem mit einer Erfahrung nur in Anführungszeichen von 1,5 Jahren. Also deswegen ziehe ich da erstmal meinen Hut, wie du deine Zahlen da kennst. Ich habe genau das gleiche Gefühl. Man muss einfach sagen, und deswegen, ich möchte keine Aktientipps abgeben, aber was Facebook da macht,
ist krass.
Krank. Ja, also wie quasi wissen, wer eine Conversion erzielen wird, also wer ein Kaufinteresse hat, das ist Wahnsinn. Also egal, ob wir auch TikTok-Ads schalten, Pinterest, das ist halt Wahnsinn, die Kanäle sind gut und organisch scheinen die auch zu funktionieren, aber ich sehe bisher auch noch kein anderes soziales Medium, das so conversion-stark ist wie Facebook und Instagram. Mhm. Also beide nicht. Und tatsächlich, ich kenne auch nur einen Anbieter, der, den Namen kann ich leider nicht nennen, aber der es geschafft hat, quasi Pinterest-Ads zu schalten, wo es sich lohnt.
Ich habe es auch gehört auf LinkedIn. Ich weiß ungefähr, wen du, glaube ich, meinst. Was mit Farben? Ist es was mit Farben?
Nee, tatsächlich
nicht. Okay, ich dachte, der scheint profitabel, weil er hat mal was geschrieben, aber er wollte nicht ganz genau mit den Zahlen rausrücken.
Ja, aber wie gesagt, ich bin da, deswegen hat es mich so interessiert, weil du so das Buzzword Pinterest jetzt auch genannt hast. Wir haben da auch mal rumprobiert und wir haben da auch wirklich so typischerweise unsere Best Performer genommen, aus Facebook rübergeschoben, ein bisschen angepasst. Aber es hat irgendwie gar nicht geklappt, also genau, was du sagst.
Danke.
Impression, Reichweite ist Hammer.
Ja. CPM 1,10 Euro, 1,20 Euro, weißt du, aber nichts dahinter.
Und danach bricht es halt ab. So. Ich habe das Gefühl, egal aus welchem sozialen Netzwerk sonst, du schiebst sie auf deine Website und dann merkst du halt, so die Leute, und das meine ich gar nicht böse, aber das ist halt Trash. So, der Traffic ist halt scheiße. So, so leid mir das.
Das ist so, genau das ist es, ja. Es ist der Algorithmus, der einfach noch nicht genau weiß, wann er wem welche Ad ausspielen muss, damit er die richtige, ne, es ist einfach Facebook, was, die haben da einfach Daten und das ist einfach krank. Also wenn man sich, jetzt verstehe ich auch, warum diese Serien Sinn machen, dass es wirklich so krass ist, wie es da dargestellt wird, weil die wissen einfach mehr, als wir selbst über uns wissen. Die wissen, wann jemand schwanger ist, weil sie wissen, dass die Person XYZ liked oder dem folgt, weil wenn man dieses Gewürz folgt, ist man schwanger, weil man dieses Gewürz in der Schwangerschaft mag, dann weiß Facebook, dass du schwanger bist und du weißt es selber noch nicht. Nur so als Beispiel, weißt du?
Das, also ich finde das auch richtig krass. Ja. Wie kommt es, dass du als Quereinsteiger, so wie ich mich selber auch bezeichnen würde, so obsessed mit Online-Marketing bist und so, so tief da drin bist, jetzt innerhalb von anderthalb Jahren, so. Wie kam das bei dir und wie konsumierst du das Ganze auch? Du bist ja, und das meine ich gar nicht böse, aber ihr seid mit 5 Leuten noch relativ klein. Ja. Du hast jetzt auch von außen betrachtet keine riesen Peer-Group, wo du dich jetzt eine mega Mastermind oder ein krasses Umfeld, krasser Background, so, dass du jetzt ein McKinsey-Berater oder sonst was war, sondern du bist nach anderthalb Jahren sitze ich hier und ich habe mit Leuten einen Podcast aufgenommen, die machen viel, viel mehr Umsatz, Erfahrung seit zig Jahren, aber die sagen nicht zu mir, ja, die Bounce Rate bei Pinterest ist viel zu hoch oder etc. Also, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Woher glaubst du, kommt das und ist es einfach deine absolute Leidenschaft für das Thema?
Danke, dass du das siehst, Johannes, weil das sieht natürlich nicht jeder, das sehen eigentlich nur die Leute, die leveln, den Channel verstehen, und deswegen auch Hut ab von mir an dich, dass du es genauso gut verstehst. Aber das ist, naja, es ist, also ich stehe voll auf Zahlen, also ich finde Zahlen geil, weißt du, das sind meine Zahlen, ne? Naja.
Was war das Geilste in dem Zusammenhang, was du erlebt hast? Ich hoffe, für alle Zuhörer, das hört sich jetzt nicht an. Aber ich glaube, für uns Gründer ist es schon immer mal wieder geil, wenn man dann so auf einer Wellenlänge ist, wo, weil für Außenstehende, die können manchmal nicht verstehen, wie man sich so in Google Analytics verlieren kann oder in diesen ganzen Zahlen oder wenn ich mir so riesengroße Excel anschaue und man irgendwie, ich fühle mich ja immer wie Goldgraben an diesem Moment, wo man irgendwie so eine Erkenntnis sieht, so, ja, ey, geil. Ja. So, was war für dich so ein Moment, der dir jetzt in den Kopf kommt, wo du sagst, ey, das hat mich geprägt, das hat mich happy gemacht. Der Sales-Tag, war es nach der Ausstrahlung so, hast du 1000-mal Shopify aktualisiert? Was war für dich da ein geiles, prägendes Erlebnis?
Natürlich war es geil, als ich in der TV-Show war und dann in meinem Büro war und ich Analytics auf hatte und natürlich die Traffic-Zahlen gesehen habe. Ne? So, das war natürlich geil, wie der, auf einmal, ne, der Counter hochgeht, vierstellig wird, aber leider nicht fünfstellig. So, natürlich sind das geile Momente. Oder wenn du siehst, was für tollen Return Ad Spend du die über die letzten 2-3 Wochen hast, nur über eine Ad und wie viel Ad Spend du auf nur einen einzigen Ad hattest und was für Feedbacks in den Kommentaren und was für Interaktionen und wie das gefeiert wird, geteilt wird, wie die Leute markieren und wie Leute einen. Also das Krasseste ist, wenn die Leute sich bedanken und wirklich mir zeigen, dass das Produkt geil ist und dass das Produkt einen Mehrwert bietet. Das sind eigentlich die Momente, die mich antreiben, immer weiterzumachen. Und so, dass mir die Zahlen, das war so, natürlich bin ich so ein Typ, der gerne anfangs das mal alles, ich möchte es ja verstehen, so, ne? Wie soll ich einen Performance-Marketing-Manager einstellen, wenn ich nicht mehr selber meine Performance bewerten kann? Weißt du? Wie soll ich seine Performance bewerten, ob sie gut ist oder schlecht? Nur weil ich dann profitabel bin oder was? Ich meine, weißt du? So, und es macht einfach Spaß. Es ist das eigene Produkt und man kann was bewegen und ich möchte noch vieles bewegen und auch viel Gutes tun, viel zurückgeben. Deswegen freue ich mich richtig auf diese Branche und fühle mich richtig wohl und genieße es einfach auch. Ne?
Von außen habe ich jetzt wahrgenommen, auch in Clubhouse, dass du auch Bock hast, jetzt so rauszugehen über deine Erfolge, und das meine ich sehr positiv, wir sind ja genauso, über deine Erfolge zu sprechen. Du hast Bock, dich mit anderen Gründern zu connecten, du suchst gerade Leute, mit denen du austauschen kannst, wo du auf einer Wellenlänge ist. Ja. So, wie ist da vielleicht auch deine persönliche jetzt Entstehungsgeschichte gewesen, sag ich mal. So, du hast jetzt das Jahr anderthalb gemacht, du hast jetzt deine Millionen Umsatz gemacht und hast jetzt einfach Bock, Leute kennenzulernen. Du hast jetzt so ein bisschen Proof of Concept und merkst auch so, geil, Mann, ich bin richtig gut in dem, was ich mache. Ich möchte jetzt, ich sag mal ganz dumm, ich möchte jetzt auf den Spielplatz gehen und auch mit anderen Jungs Fußball spielen.
Ja, genau das ist es, Johannes. Die ersten 1,5 Jahre waren nicht einfach. Ne? Ich bin verheiratet, ich habe ein Kind, meine Frau war schwanger, als ich die Idee hatte. Das war eine Horrorzeit, Mann. Und ne, man glaubt ja so sehr an etwas, wenn man etwas will, dann will man es und dann macht man es. Und ich habe halt sehr, sehr daran geglaubt und war natürlich auch sehr vertieft in der Sache und habe sehr viele Stunden in dieses Projekt investiert, um es zu dem zu machen, was es jetzt ist. Und tatsächlich habe ich das vermisst, Leute kennenzulernen, die mich verstehen. So, ne? Jemand wie dich zum Beispiel, jetzt sind wir im Podcast zusammen und du sagst selber, wir reden hier auf einer Wellenlänge und ich verstehe das und finde es geil, dass du es so sagst und aussprichst. Das habe ich vermisst, weißt du? Leute, die mich verstehen, die man vielleicht auch dabei, ne, einfach diese Sparring-Partner, die man einfach manchmal braucht, weißt du? Und ne, zum Beispiel auch, kann ich dir auch gleich introducen, wir sammeln im März wahrscheinlich 500.000 Euro auf Seedmatch, das ist eine Crowd-Investing-Plattform. Und warum mache ich das? Ich hätte auch zur Bank gehen können und Geld holen können mit einem guten Businessplan und mit meinen Zahlen etc. Aber ich will, dass die Crowd investiert. Ich will, ich will den Kontakt zu ihnen haben. Ne? Das wird ein offener Dialog. Ich weiß, wer investiert hat. Und da sind sicherlich Leute dabei, die mir auch weiterhelfen können oder mit denen ich unterhalten kann, so wie wir jetzt diese Unterhaltung führen. Und wo man in einer halben Stunde auf einmal so viel weiter ist, weil man in den Gedanken sonst nicht gekommen wäre, wenn dieses Ereignis nicht passiert wäre. Ne? Wie bei einer Entstehungsgeschichte eines Produktes halt. Diese Ereignisse, diese darauf folgenden Ereignisse, die sind es letzten Endes, die einen zu dem machen, der man ist und die ein Großes schaffen lassen können. So und ja. Aber Gott sei Dank, ich bin auch da, mir geht's gut, ich bin verheiratet, glücklich, ich habe einen wunderschönen Sohn und will auf eine Firma und jetzt ganz richtig abgehen.
Geil, Mann. Ey, ich liebe diese Energie, diese Power. Finde ich beeindruckend und man merkt einfach, du hast Bock, irgendwie die Welt zu verändern. Deswegen, wo in 5 Jahren, wenn dein kleiner Sohn dann in die Schule kommt, was und er mit dir am Essenstisch sitzt, was möchtest du ihm erzählen? Ey, kleiner Sohn, ich weiß nicht, wie er heißt.
Elian
heißt er. Wie heißt er nochmal?
Elian.
Geiler, schöner Name. Elian. 2021, 2022 habe ich das geschafft oder die letzten 5 Jahre habe ich das aufgebaut. Was willst du Elian am Tisch erzählen?
Also du hast ja gerade gesagt, die Welt verändern und ich will die Welt wirklich ein Stück verändern, in dem Maß, in dem ich es in der Lage bin und ich möchte sehr, sehr gerne, ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch schaffe, spätestens nächstes Jahr eine Stiftung oder einen Förderverein gründen und ich möchte Kindern in Armut helfen, also oder gehandicapte Kinder. Ich möchte da was bewegen und ich habe wirklich schon auch erst Kontakte auch durch Clubhouse generiert, die mit in der Gruppe sein möchten, die gemeinsam helfen wollen, also wirklich einen richtig geilen Verein oder eine Stiftung gründen und beispielsweise dann ist ein Prozentsatz oder 1% vom Umsatz spende und dann können viele D2C-Brands mitmachen, für eine neue Sache spenden, weil jetzt ist sehr viel Klimaschutz am Gange, weißt du, aber ich sehe selten D2C-Brands, die ne, die dann halt für Dritte Welt oder für Kinder in Armut oder auch psychisch kranken Kindern einfach helfen, indem sie Liebe geschenkt bekommen, dadurch, dass jemand finanziert wird, der halt Zeit mit diesen Menschen verbringt. Das will ich meinem Sohn dann erzählen am Tisch, dass durch Bumpli haben wir es geschafft, eine Stiftung auf die Beine zu stellen, die vielen, vielen hundert oder tausend Kindern hilft. Das ist mein großer Traum. Die Firma ist eine Sache, die wird groß. Und die wird auch namhaft sein und das Produkt ist patentiert, es steht mir nichts im Weg. Ich bin demnächst sogar bei einem großen Drogeriemarkt stationär zu finden bei einer Aktion. Da mache ich mir keine Sorgen. Natürlich ist es noch ein bisschen schwieriger Weg und ich brauche noch ein bisschen Kohle, um natürlich Produkte zu finanzieren, das Produktpalette zu erweitern, um eine bessere Conversion Rate zu bekommen, einen größeren Average Order Value, wie das halt so läuft. Ne? Noch ein paar Produkte auf Amazon launchen, um wieder Bestseller zu werden. Und dann hat man halt die Kapitalkraft, um so etwas nebenbei noch zu machen, weil das sind diese Herzensprojekte, weißt du?
Wow, Leute, ich habe Gänsehaut.
Dankeschön.
Und ich schwöre dir, wenn es soweit ist, Ines, bitte komm auf mich
zu. Ey, geil, danke, Johannes, danke, weil, ey, oh, dafür liebe ich dich gerade, wirklich, Dankeschön.
Ey, wirklich, wenn es soweit ist, bitte komm auf mich zu, ob es dann mit Snox ist, ob wir Kindersocken oder irgendwas machen oder ob es dann mit der LinkedIn-Reichweite ist. Ja. Ich kenne auch so viele Leute, da machen wir was Geiles. Ich finde es so.
Ja, weil ich will da wirklich ein größeres Team aufbauen. Klar, es ist irgendwo auch unternehmerisch aufgebaut. Ne? Wissen wir alle, es muss halt unternehmerisch aufgebaut werden. Auch solch ein Verein und eine Stiftung muss unternehmerisch geführt werden. Nur so kann man auch eine erfolgreiche Stiftung sein. Und dafür gehören halt, braucht man gute Geschäftsführer. Und ich denke, du wärst dann ein cooler Co-Founder. Gucken wir mal bis dahin.
Da hast du mich jetzt ein bisschen sprachlos gemacht, ein bisschen in die Ecke gedrängt.
Alles gut.
Nichtsdestotrotz spannend. Also Co-Founder weiß ich jetzt nicht. Ich glaube...
Mitglied reicht mir erstmal.
Mitglied. Ich bin gerade dabei, tatsächlich Aufsichtsrat zu werden bei auch einem, sage ich, nicht direkt vergleichbaren Projekt, aber auch, wo ich mein Wissen und meine Reichweite etc. alles einbringen kann. Und ich will auch mal meine Kinder in 5 bis 10 Jahren, will ich auf jeden Fall mal erzählen, dass ich einen positiven Fußabdruck hier hinterlassen habe. Im Moment muss ich auch selbstkritisch sagen, ich glaube, dass ich in den nächsten Jahren die Firma so groß machen sollte und meine Fähigkeiten, die ich habe, bin ich so dankbar dafür. Und so ein bisschen der Ansatz, den auch Warren Buffett sagt, so, ich selbst kann das Geld und das Kapital so gut vermehren, und das meine ich gar nicht eingebildet oder arrogant, aber für mich ist aktuell eher so das Ding, ich power durch und dann mit, keine Ahnung, 40, 50 werde ich so alias, also das ist mein Traum.
Ja,
das
geil.
Ist so ein bisschen wie Mark Zuckerberg und all den Leuten, dass man dann 80-90% seines Vermögens in eine Stiftung packt und dann entsprechend irgendwie das weitergibt, weil ich weiß, dass meine intrinsische Motivation etc., was ich mache, so ist schon sehr stark auf Konsum ausgelegt oder sage ich mal auf das ganze Business etc. Mhm. Und da, es gibt viel bessere Leute in dieser Stiftungsthemen, wie du jetzt genannt hast. Mhm. Daher glaube ich, wenn ich in unserer, jetzt schweifen wir stark ab, aber in unserer kapitalistischen Welt, dass ich da so viel Geld erwirtschafte, dass ich das mal zu einem Zeitpunkt X in der gesamten Summe dann einen Millionenbetrag entsprechend einer Stiftung gebe. Aber
macht auch Sinn.
Es ist auf jeden Fall mein Ziel.
Auf jeden Fall, finde ich sehr geil. Ja, wann ist denn soweit mit Kinderplanung? Freundin hast du doch.
Ja, und die ist es auch auf jeden Fall.
Sehr schön.
Aber ich sag mal, dieses Jahr haben wir uns einen kleinen Hund geholt.
Habe ich gesehen, und, Emma.
Genau, unsere kleine Emma. Und ich liebe sie wirklich und es ist wunderschön mit ihr. Und es ist ja, ich glaube, so ein kleiner Hund ist so eine kleine Vorstufe von so einem Kind. Ja. Und ich bin absoluter Kinderfreund.
Schön.
Und ich freue mich drauf. Aber aktuell ist es wäre noch zu früh. Es fühlt sich jetzt noch nicht der Zeitpunkt an. Ja. Wenn es kommt, dann kommt. Aber mit 26 so habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit.
Auf jeden Fall.
Enis, die Leute, ich glaube, viele haben sich sehr inspirieren lassen von deiner Energie. Und du hast ja auch gesagt, ein wichtiger Punkt von dir ist es jetzt, Sparringspartner zu finden. Vielleicht mal einen Co-Founder für deine Stiftung später mal. Wie kann man dich am besten erreichen, wenn man sagt, ey, ich habe einen Laden, wo ich eure Lichter verkaufen will. Ich habe irgendwie Bock mit euch zusammenarbeiten. Egal wie, wie kann man dich, Enis, erreichen?
Ja, am besten einfach über LinkedIn. Ganz einfach. Eine Nachricht. Natürlich kriegt man da viel Werbung reingeballert jeden Tag. Leider. Ob wir noch Hilfe im Performance-Marketing brauchen. Leider zu viele Anfragen aus der Richtung. Aber da kann man mich erreichen. Und dort bearbeiten wir dann die ganzen Anfragen.
Geil.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Also checkt auf LinkedIn Enis Ayari. Ich mache das in die Shownotes.
Geil. Johannes, noch eine Frage. Ich hab dir gesagt, wir werden im März wahrscheinlich auf Seedmatch eine 500.000 einsammeln wollen über Crowd-Investoren. Ja. Hast du nicht Bock, selber zu investieren als einer der Ersten? Also ich denke, ein Investitionsportfolio hat jeder oder du ja bestimmt auch. Ich denke, du versuchst auch da und da mal zu investieren und letztendlich spielt ja die Gesamtrendite das Ergebnis.
Wie sind denn die Konditionen? Ich glaube an dich und ich glaube an euer Produkt, aber meine Background, muss man ja ehrlich sagen, ich bin auch Banker, daher will das Investment auch immer gut überlegt sein, deswegen hau mal ein paar Hard Facts raus und an der Stelle schon mal ein smarter Move hier. Schön, zweite Pistole auf die Brust, erst Co-Founder von der Stiftung,
jetzt
auch die Funktion. Ja. Mit dir, mein Lieber.
Ich dachte, wir sind auf derselben Wellenlänge, kann man das doch mal raushauen, oder?
Enis, fühl dich frei. Also, hau raus, was genau macht ihr?
Ja, also die genauen Konditionen haben wir jetzt noch nicht festgelegt, aber es gibt eine gewisse Rendite, die man erwarten kann. Und die ist höher als bei jeder Bank. Natürlich ist es Wagniskapital, natürlich ist es Risikokapital, aber man investiert hier in ein Startup, das mehr als nur Proof of Concept ist, das 2020 ein profitables Jahr hingelegt hat, mit einem 7-stelligen Umsatz und das ein patentiertes Produkt im Portfolio hat. Und Trinkflaschenportfolio hat, die innerhalb von 4 Wochen auf Amazon Bestseller geworden sind. Du weißt, was das bedeutet.
Ja.
Die Mischung aus Brand, Shopify, Facebook Ads und Amazon ist magisch. Du weißt das, Johannes. Du weißt, was möglich ist.
Guter Verkäufer. Also, wenn es soweit ist, schreib mir auf jeden Fall. Ich finde es nicht uninteressant.
Und sehr gut.
Wenn ich es mache, dann können wir auch einen LinkedIn-Post draus machen.
Sehr gut. Mega.
Sehr, sehr gut. Jetzt habt ihr mich erwischt, wie ich hier noch in die Ecke getrieben wurde. Dafür weiß ich dich zu schätzen.
Sehr gut.
Sehr geil. Sehr unterhaltsamer Podcast. Schaut vorbei bei Enes auf LinkedIn. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Danke dir.
Hau rein. Ciao, ciao.
Tschüss.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.